Sie hören Mega Radio aktuell am Donnerstag und am Mikrofon Alexander Boos. Ja, die freigeklagten, geschwärzten Corona-Dokumente des Robert-Koch-Instituts, des RKI und die Corona-Aufarbeitung in Deutschland ist ja unser Themenschwerpunkt diese Woche. Und dazu spricht jetzt unser renommierter Mega-Radio-Partner Marc Friedrich, der bekannte Bestseller-Autor und Finanzexperte und gesellschaftlich interessierte Finanzexperte, sollte ich vielleicht sagen, mit der Journalistin und Kulturanthropologin Aya Velasquez. Zuvor hat er ja vor 2 Tagen mit dem renommierten Mediziner und Arzt Dr. Gunter Frank gesprochen. Und Frau Velasquez wird das jetzt noch etwas ergänzen, denn die hat vor kurzem einen Dokumentarfilm über den Corona-Expertenrat veröffentlicht, namens Die Geheimakte Corona-Expertenrat. Und Frau Velasquez hat sich während der Corona-Krise lautstark für die Grundrechte eingesetzt, also hat sich dagegen die Grundrechtseinschränkungen gestemmt. Und in diesem Gespräch mit Marc Friedrich geht es jetzt um die zensierten Seiten bei den RKI-Protokollen, über PsyOps und Angststrategien, mit denen die Regierungen arbeiten, und auch Fragen wie, wer hatte Einfluss, etwa die Berliner Charité oder Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Und außerdem geht es außerdem noch um freigeklagte Akten aus dem Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Es erwarten Sie jetzt sehr spannende Informationen, wie etwa eine Telefonkonferenz in der Anfangsphase der Corona-Krise zwischen dem US-Chef-Virologen Dr. Fauci und dem deutschen Charité-Chef-Virologen Professor Drosten und was Skandalöses dabei geleakt wurde und so an die Öffentlichkeit kam. Also hören Sie jetzt Geheimakte Corona-Expertenrat, zensierte Seiten, PsyOps und Angststrategie.
Also dieser Satz nicht spalten lassen, das ist ein ganz gefährlicher Satz, weil damit gearbeitet wird von geheimdienstlicher Seite, dass du praktisch die ganze Opposition in eine braune Gülle verwandelst. Okay. Natürlich, die wollen doch am liebsten einen riesen Schirm drüber spannen. Das ist die braune Bubble und das sind die aufrechten Demokraten. Ihr werdet gerade vom Verfassungsschutz verarscht.
Was ist die nächste PsyOp, die kommt? Oder woran wird gearbeitet? Herzlich willkommen zu einer neuen und extrem spannenden und wichtigen Folge. Marc spricht mit, heute mit Aya Velasquez. Hallo Aya.
Hallo.
Du hast was wirklich Außerordentliches geschaffen, und zwar du hast eine Dokumentation gemacht, und zwar die Geheimakte Corona-Experten. Und diese Dokumentation ist auf YouTube, ist auf X zu sehen. Ich werde beides unten verlinken, und bevor ihr jetzt hier eigentlich weiterguckt, müsst ihr sofort stoppen und genau diese Dokumentation anschauen, weil die hat es wirklich in sich. Du hast 6 Monate daran gearbeitet. Du hast daraus eine sehr sehenswerte Dokumentation gemacht. Es gab auch einen Text dazu. Vielleicht kannst du kurz dem Zuschauer sagen, um was es genau geht.
Ja, es geht um den Corona-Expertenrat unter der Bundesregierung Scholz. Und zwar war das praktisch das 2. Gremium. Das 1. war das unter Merkel, Covid-19-Taskforce des Bundesinnenministeriums. Und Scholz wollte das Ganze dann auf wissenschaftlichere Füße stellen, indem er ein breiteres Spektrum an Experten zulässt. Mhm. Und das breitere Spektrum an Experten bestand im Wesentlichen in der Person Hendrik Streeck. Die sollte praktisch den Bestand um diese Personalie ergänzen, weil Streeck ja immer so ein ganz Verwegener ist. Ja? Also ganz am Ende des Spektrums, aber kann man noch mit reinholen. Das ist sozusagen dann die Meinungsdiversität in diesem Gremium gewesen. Und dieser Expertenrat hat die Corona-Maßnahmen im Winter 2021-2022 begleitet. Und das ist ja nun mal eine ganz brisante Zeit, weil es dann relativ stringent politisch im April auf die Impfpflicht zugearbeitet wurde. Mhm. Und die ja auch recht knapp gescheitert ist. Also wenn die im Februar diese Abstimmung stattgefunden hätte, dann wäre das wahrscheinlich durchgekommen.
Jetzt haben wir in diesem Expertenrat alles gesehen, außer eigentlich einen Epidemiologen, so einen richtigen. Mhm. Wie kann das sein? Ich meine, die waren ja maßgeblich daran beteiligt, eigentlich den Lockdown durchzuziehen und auch die Impfpflicht zu implementieren. Wieso wurde da kein Epidemiologe, also ein wirklicher Experte mit reingenommen?
Naja, darüber kann ich ja nur spekulieren, aber das wurde ja von Anfang an nicht mit Epidemiologen gearbeitet. Also ich meine, der Hausepidemiologe...
Hatten wir keine Epidemie?
Oder? Naja, also der Hausepidemiologe Wodak, der von der SPD ist, ein alter Soze, der war ja sofort dann draußen und war praktisch die negative Antifolie. Und auch bereits in der ersten Taskforce, da saß ein Soziologe drin, da saß ein Wirtschaftsberater drin, da saßen China-Experten drin. Und jetzt in dieser wieder das Gleiche, keine Epidemiologen. Also vielleicht wollte man keine Stimme, die mal Einhalt gebietet oder darauf hinweist, dass Modellierungen nicht die Realität abbilden. Mhm. Dafür hatten sie eben zwei Modellierer im Team.
Und einen Nudging-Experten.
Nee, zwei.
Zwei sogar. Ja. Jetzt erzähl mal da, was damit gemeint ist. Weil Nudging bedeutet ja, dass man die öffentliche Meinung in eine Richtung lenkt, um die breite Masse eigentlich zu manipulieren.
Richtig.
Also was war das Ziel? Warum waren da Nudging-Experten, was ich ja skandalös finde?
Ja, das ist im Prinzip in Deutschland gar nichts Neues. Das gibt es schon seit 2014, 15. Da ging das los. Da hat Merkel Nudging Task Forces sich zusammengestellt.
Oh, okay, für was? Für die Migrationskrise?
Bessere Regierbarkeit der Bürger.
Oh.
Das wurde von den Medien damals auch ganz unkritisch aufgenommen und dargestellt. So einfach, ja, die Kanzlerin sucht Verhaltensforscher, war da in vielen Blättern zu lesen. Und die Nudging-Experten im Team von Olaf Scholz, die waren praktisch recycelt aus der Merkel-Truppe. Also die Cornelia Beetsch, das ist die, würde ich sagen, der Kopf der Nudging-Szene oder der Sozialarchitekten-Szene in Deutschland. Die ist praktisch die wichtigste Nudging-Beraterin der Bundesregierung momentan. Und deshalb spielt sie auch eine ganz prominente Rolle in meinem Film, weil sie hat diverse Interviews gegeben, unter anderem bei Thilo Jung. Und das wird dann so einem hippen, jungen Publikum nahegebracht, was die Frau so erzählt. Aber wenn man genauer hinhört und sich manche Sätze zweimal anhört, läuft es einem halt schon ein bisschen kalt den Rücken runter.
Waren Ihre Aussagen, genau?
Ja, also ich gebe mal ein Beispiel. Bitte? Die Frau stellt sich hin und sagt einfach, es ist sehr wichtig, den Leuten gutes Wissen mit auf den Weg zu geben, damit sie sich dafür entscheiden, das Richtige zu tun.
Stimmt ja soweit, oder?
Das Richtige zu tun ist als normativer Anspruch, wenn du das den Leuten per Manipulation mit auf den Weg gibst und selber entscheidest, was das Richtige ist. Dieses Denken widerspricht sich fundamental mit den Werten der Aufklärung, in der das Individuum, die Vernunft beim Individuum angesiedelt wird und die Urteilsfähigkeit, die Mündigkeit. Und ein Denken, in dem die Regierung Experten bereitstellt, die mithilfe ausgeklügelter psychologischer Methoden, die teilweise aus der Werbepsychologie kommen, die Leute auf den richtigen Pfad leiten möchte. Das ist eine fundamentale Abkehr von den Werten der Aufklärung. Darauf weise ich immer wieder hin, weil das so schleichend passiert und weil man dann nur so von Optimierung spricht. Oh, jetzt, wir regieren halt jetzt optimiert. Ja? Aber es ist tatsächlich ein riesiger Paradigmenwechsel, der sich dahinter verbirgt. Und die Frage ist, was hält Frau Beetsch für das Richtige? Und wer hat die Frau berechtigt zu entscheiden, was für 83 Millionen Menschen im Land, bald 84 Millionen, das Richtige ist? Mhm.
Ja. Aber das deckt sich ja auch mit dem Papier aus dem Bundesinnenministerium während der Corona-Krise, wo es ja darum ging, eine Angst-, eine Schockstrategie zu entwickeln, um die Bevölkerung praktisch zu lenken wieder, zu manipulieren. Was ja auch ein unglaublicher Skandal eigentlich an sich ist, dass man die eigene Bevölkerung in Angst versetzt, um sie besser zu kontrollieren eigentlich.
Richtig.
Du hast ja auch studiert. Wenn du vielleicht uns kurz sagst, was du studiert hast, hat ja auch was damit zu tun ein bisschen, oder?
Ja, also ich kenne jetzt keine Kollegen, die das machen, was ich mache, aber ich habe Sozial- und Kulturanthropologie studiert. Das ist Ethnologie, also
genau.
Klassisches Ethnologiestudium.
Und ist es dann für dich da draußen auch ein Sozialexperiment gewesen in den letzten 3-4 Jahren?
Definitiv. Ja. Und ein global ausgerolltes im Übrigen.
Ja.
Was das ist das Neue, das hatten wir vorher so noch nicht.
Absolut.
Also es gab noch nie eine Agenda, wo man praktisch die Welt, die Politik der einzelnen Länder harmonisiert hat.
Und das hat mich genauso skeptisch gemacht, Aya. Da war ich dann, dachte ich, okay, was ist hier los? Weil wir haben noch nie weltweiten Konsens gefunden, wenn es um Steuergesetze ging oder um Drogen oder irgendwas. Ja. Aber auf einmal, wie aus dem Hut gezaubert, alle sind in einem Strang, alle hatten die gleiche Rhetorik, alle hatten das gleiche Narrativ und da wusste ich, da ist was faul im Staate Dänemark, Deutschland, China, überall eigentlich. Ne? Und die Realität hat uns ja bestätigt. Ne? Also vom Bauchgefühl lagen wir richtig, auch von den Daten und Fakten. Und jetzt ist ja das Allgemeingut, dass doch einiges schief lief und dass doch nicht irgendwie dass die sicherste Impfung der Welt war und dass der Lockdown doch nicht so gut war und so weiter. Aber was war denn für dich jetzt bei diesem Corona-Expertenrat das Erschreckendste, was du herausgefunden hast? Und was sollte der Zuschauer auf jeden Fall jetzt schon mal vorab wissen, bevor er die Dokumentation anschaut? Und ihr müsst sie anschauen und kräftig teilen, bitte.
Es geht damit los, dass dieses Gremium im Geheimen stattfinden sollte. Also es wurde immer wieder die Vertraulichkeit der Gruppe als wichtiges Element hervorgehoben, was dann später sogar von, wie heißt sie gleich, Christina Berndt von der SZ kritisiert wurde, die ja nun ein ausgemachter Fan der Regierungsmaßnahmen war eigentlich.
Ja.
Und sogar die hat sich dann später dazu hinreißen lassen, das ist ihr wahrscheinlich nicht leicht gefallen, und hat einen kritischen Artikel darüber geschrieben und gesagt, Regierungsberatung sollte nie im Geheimen stattfinden. Und das war Punkt 1. Also diese Intransparenz, die auch noch als eine Stärke des Gremiums angesehen wurde. Das andere war, dass man eine grobe Fehleinschätzung der Variante Omikron vorgenommen hat. Da bin ich mir nicht sicher, ob da Lauterbach vorangegangen ist und die Experten ihm nach dem Munde geredet haben, was er hören wollte. Weil de facto hatten die das ganze Wissen. Die hatten das Wissen, ach ja, in New York gehen die Infektionszahlen zwar nach oben, also man kann durch diese Tests plötzlich noch ganz viel mehr Infektionen ermitteln, aber die Krankenhäuser bleiben stabil.
Genau.
Und in Südafrika das Gleiche. Und es wurde aber trotzdem das ganze Panikorchester so hochgefahren in diesem Winter 2021, 2022,
ja,
dass und die Ausgrenzung der Ungeimpften ja wirklich komplett auf die Spitze getrieben mit diesem Grande Finale, was sie dann für April geplant hatten. Und bei vielen Leuten ist über den Winter hinweg die Angst wirklich, hat die kontinuierlich zugenommen bis zu diesem Kulminationspunkt im April. Also für viele war das wirklich der Angstwinter, weil sie schlaflose Nächte hatten, was ist, wenn die Impfpflicht kommt, was ist, wenn ich meinen Job verliere, was ist. Und es war eigentlich ein Riesenmissverständnis, weil die ganze Welt hat Omikron richtig interpretiert.
Ja.
Nur Deutschland mit seinem Expertenrat war weiter im Geisterfahrermodus. Und was uns gerettet hat, das war für mich das Interessante. Also das eine war natürlich diese kippende Stimmung. Die Leute haben gemerkt, Omikron ist nicht gefährlich. Und das zweite, bin ich persönlich von überzeugt, waren die ukrainischen Geflüchteten. Weil das Narrativ, die Ungeimpften sind böse, hat mit der Ankunft der ersten Geflüchteten aus der Ukraine sofort nicht mehr funktioniert. Mhm. Weil du konntest nicht gleichzeitig großherzig sein in der Flüchtlingshilfe, in der Aufnahme von den Geflüchteten, die aber alle nur zu 10-20% vollständig geimpft waren, und gleichzeitig über Ungeimpfte hetzen. Das ging nun mal nicht mehr. Und da haben sich zwei Gutmenschen-Narrative miteinander verhakt, und ich bin fest davon überzeugt, ich habe das richtig gespürt im April 2022, wie auf einmal diese ganz krassen verbalen Ausfälle gegen Ungeimpfte so ganz smooth auf einmal versickert sind. Und ich glaube, die sind da selber mit ihrem Kopf an die Wand gestoßen nach dem Motto, nee, das passt jetzt irgendwie nicht mehr. Wenn wir jetzt gegen Ungeimpfte hetzen, jetzt kommt 1 Million Ukrainer, die sind auch alle ungeimpft.
Ja.
Und das war für mich irgendwie so ein Moment, ich war den Ukrainern regelrecht dankbar, auch wenn die natürlich in einer schrecklichen Situation waren. Aber ich dachte, für Deutschland ist das gerade wieder ein Ankommen in der Realität. So ist die Welt eigentlich. Ja. Und wenn ihr hier über Ungeimpfte hetzt, ja, das hält mit den Maßstaben der Welt gar nicht stand, weil woanders sind noch viel weniger Leute geimpft.
Mhm. Ja. Wie mächtig war denn der Corona-Expertenrat und wer war die führende Rolle innerhalb des Expertenrats? Geht das aus den Protokollen auch heraus?
Der Expertenrat war insofern schon sehr einflussreich, weil aus diesen Medienbeiträgen, die ich in meinem Film ja auch immer wieder rausgearbeitet habe, ich habe ja viel mit Originalaufnahmen aus dem Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, und da konnte ich schon zeitlich rekonstruieren, dass gerade in dieser Anfangsphase, Dezember, Januar und so weiter, es immer wieder hieß in den Medienbeiträgen, die Politik muss jetzt reagieren. Der Expertenrat hat gesprochen und setzt die Politik unter Druck.
Mhm.
Und dann gleichzeitig eine Vertraulichkeit, also der Expertenrat sollte vertraulich stattfinden, das heißt, wir haben ein Hinterzimmergespräch, ja, sonst wird immer Transparenz gepredigt.
Ja, ja.
Der Expertenrat war insofern sehr einflussreich, weil er Vorgaben gemacht hat, denen die Politik dann folgen musste. Es hieß immer in den Medienbeiträgen, die ich geteilt habe, der Expertenrat hat das und das gesagt, wir müssen die Kontaktbeschränkung hochfahren, Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte, ganz wichtig. Und es hieß dann immer, der Expertenrat hat gesprochen, die Politik wird sich danach richten müssen. Also da haben wir eigentlich die klassischen Hinterzimmergespräche. Es sollte intransparent stattfinden, sonst wird überall Transparenz großgeschrieben. Hier hat es auf einmal keine Rolle gespielt. Vertraulichkeit sollte die Stärke sein. Und die Politik wurde insofern unter Druck gesetzt, weil es ja hieß, dort ist die Wissenschaft zu Hause. Unsere Experten, das ist ja die Wissenschaft. Und gerade die Ampelregierung unter Scholz hat sich auf die Fahnen geschrieben, wir sind eine wissenschaftliche Regierung. Wir sind eine wissenschaftsbasierte Regierung. Im Antrag zur allgemeinen Impfpflicht stand überall drin, dass sie als Politik sich nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft richten wollen.
Eben nicht, eben nicht. Aber apropos Intransparenz.
Und die andere Frage noch, wer die wichtigsten Personen in dem Gremium waren. Also offiziell war der Vorsitz Hajo Krömer von der Charité, dessen Rolle auch teilweise fragwürdig bewertet wurde.
Wieso?
Weil die Charité relativ viel Macht bekommen hat. Das wurde zum Beispiel auch im Manager-Magazin mal kritisiert von anderen Kliniken. Also da gibt es gewisse Zerwürfnisse, dass die Charité so eine mächtige Position hat. Die treiben auch Themen wie digitale Patientenakte, Impfregister komplett voran. Und ja, über diesen Vektor kommt im Prinzip, wird dieser Überwachungsvektor ausgebaut, weil man das den Leuten über gute Gesundheitsversorgung, Preventive Care, halt besonders gut verkaufen kann. Aber die tragende Rolle hatte eigentlich Christian Drosten, würde ich sagen.
Ah, okay, und der ist ja auch von der Charité.
Der ist auch von der Charité, aber also es ist immer wieder in den Protokollen sind Aussagen ihm relativ gut zuzuordnen, vor allem in den späteren Protokollen, wenn es dann, das habe ich in meinem Film noch gar nicht drin, aber dann wird zum Beispiel über den Lab Leak oder also Ursprungsdebatte wird dann drüber gesprochen und dann nehmen sie Bezug auf ein Preprint, was rausgekommen ist und über 99,9% von einem Lab Leak ausgeht. Und
wie auch die USA übrigens in der Zwischenzeit.
Und genau, alle anderen, ja. Und dieses Preprint wird dort im Expertenrat besprochen und dann wischen sie das weg und kommen zum Urteil, nein, das ist in der Fachwelt, ist diese Hypothese so gut wie widerlegt. Wir sprechen aber gerade ein Paper, das zu 99,9% von LabLeak ausgeht und das sind auch sehr patente Kollegen, die das geschrieben haben. Mhm. Und da, das sind Sachen, wo man auf jeden Fall die Handschrift Drostens in diesen Protokollen
Lass uns über Drosten gleich noch reden, aber jetzt, weil du gesagt hast, Intransparenz, diese Papiere, diese Protokolle des Corona-Expertenrats, die wurden ja nicht freiwillig herausgegeben. Was ist denn da die Vorgeschichte? Weil da gibt es ja einen Streiter, der das ermöglicht hat durch einen Gerichtsbeschluss, was euch auch ganz spannend ist, um zu zeigen, wie transparent eigentlich unsere Bundesregierung ist.
Genau, das ist der Christian Haffner, ein Arzt, ein Allgemeinmediziner aus Frankfurt, der mir persönlich bekannt ist. Ein sehr sympathischer, netter Mensch, der das in seiner Freizeit macht und mehrere Informationsfreiheitsanfragen gestellt hat. Es gibt ja das Informationsfreiheitsgesetz, wo Bürger eben beim Staat Akten, die sie selber und Entscheidungen über viele Millionen Bürger betreffen, da eben Auskunft verlangen können und Einsicht in diese Dokumente. Und wenn der Staat das nicht freiwillig rausgibt, in manchen Fällen gibt das freiwillig raus, wo es um nicht so heiße Eisen geht. Im Falle des Expertenrates musste ein Jahr lang geklagt werden.
Wow. Wie viele Instanzen?
Das weiß ich nicht hundertprozentig, aber er hat im Sommer 2022 damit angefangen. Da hat er im Juli seinen Antrag über Frag den Staat erstmal gestellt. Das ist ja immer eine gute Anlaufmöglichkeit, wenn man sich selber mit diesem ganzen Rechtskram nicht so auskennt. Da kann man ganz einfach so eine Anfrage stellen, kann jeder Laie machen. Und wenn dann die ersten Ablehnungen kommen, dann kann man sich dann halt überlegen, ob man sich einen Anwalt nimmt.
Und das hat er gemacht.
Das hat er gemacht.
Auf eigene Kosten, weil er davon überzeugt war, er hat Recht, das zu erfahren, was da passiert ist.
Erstmal hat er selber alles ausgelegt, aber es gab dann im Internet massives Crowdfunding und es ist so viel Geld zusammen. Der führt ja jetzt mehrere Klagen gleichzeitig. Also da geht es auch noch um den Krisenstab. Es gibt mehrere Sachen, für die er jetzt gerade klagt. Es sind so mehrere interne Gremien.
Also werde ich auch unten verlinken, weil ich finde es auch unterstützenswert. Es ist ja schon skandalös, dass man überhaupt als Bürger der Bundesrepublik Deutschland diese Sachen herausfordern muss. Der Staat hat sich gewehrt dagegen. Dann hat er aber gewonnen. Er hat tatsächlich gewonnen. Wahrscheinlich fand es der Staat oder die Regierung nicht so gut. Mhm. Jetzt kamen dann die Papiere raus, aber die waren teilweise geschwärzt, ne?
Natürlich.
Ja. Wie geht es einher mit dem Transparenzgesetz, dass dann der Staat, bevor er die Sachen rausgibt, noch schwärzt? Das klingt für mich auch wieder schon wieder nicht ganz koscher.
Ja, das muss dann auch bei der Herausgabe immer sehr gut begründet sein. In dem Fall gab es ein 50-seitiges Begleitschreiben, wo jede einzelne Schwärzung begründet wird.
Und was war die Aussage? Warum wurden die Sachen geschwärzt? Was wurde geschwärzt? Das wäre auch noch interessant.
In ganz manchen Fällen stand was drin mit internationale Beziehungen und in einigen Fällen stand drin, in den meisten Fällen ging es um die persönliche Sicherheit der Teilnehmer des Gremiums.
Das bedeutet, da wurden Aussagen getätigt, die Öffentlichkeit vielleicht nicht so ganz knorke finden würde. Und dann
es geht um was anderes. Es geht also im Prinzip ist es ein bisschen an Haaren herbeigezogen, denn der Einzige aus dem Gremium, der für sich eine persönliche Bedrohungslage wirklich nachweisen kann, ist Christian Drosten.
Weil er bedroht wurde von der Öffentlichkeit.
Richtig, weil er einmal, da gab es einmal diesen Vorfall auf dem Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern, wo er mal Urlaub gemacht hat und wo er von Campern wohl übelst beleidigt wurde auf dem. Und das ist ja auch sozusagen jetzt im strafbaren Prozess gelandet, das Ganze. Aber das ist die einzige reale Bedrohungslage, die einer dieser Experten mal wirklich im eigenen Leib erfahren hat. Mhm. Aber auf die rekurriert man, wenn man jetzt sagt, okay, alle Teilnehmer des Gremiums stehen unter einer gewissen Bedrohungslage. Das steht wortwörtlich durch die Querdenker-Szene in diesem Begleitschreiben. Und wegen diesen gefährlichen Querdenkern mit ihren Mahatma Gandhi-Schildern und so weiter werden eben die Namen der anderen nicht rausgerückt.
Und wie viele Seiten oder wie viele Passagen wurden geschwärzt? Also prozentual sind es 1%, 10%? Sind das ganze Seiten?
Nee, das sind hauptsächlich die Namen aller Experten, die nicht zum Beamtenstab gehören. Mhm. Also alle, also Lauterbach ist ja nicht wirklich Expertenratmitglied, aber er war halt ein Dauergast.
Ist ja auch kein Experte, aber anderes Thema.
Sowieso, genau. Aber vor allem alle, die eben von außerhalb kamen, also die praktisch nicht zur Bundesregierung oder zum Beamtenstab gehören, wurden geschwärzt. Und dann gab es eine ganze Seite, die geschwärzt wurde, und zwar, wo es um die Zukunft des Expertenrats ging. Ganz am Schluss, also schon so in Richtung April, Ende des Expertenrats, eine der letzten Sitzungen, 29. Sitzung war das, dass eine komplette Seite geschwärzt, wo es eben um die Zukunft dieses Gremiums und wie es dann weitergeht.
Gibt es den Expertenrat noch?
Er wurde aufgelöst im April 2023, aber warum hat man uns dann die ganze Seite zur Zukunft des Expertenrats geschwärzt herausgegeben?
Gibt es ein Revival, wer weiß.
Ja, oder eine informelle Zusammenarbeit, also man kann sich da alles denken. Die können das ja immer so deklarieren.
Ja, also ich finde es in der Zeit der Aufklärung und eigentlich in der Zivilisation, in der wir leben, natürlich sehr fragwürdig, wenn ein demokratischer Staat nicht freiwillig die Informationen rausgibt, beziehungsweise sogar noch schwärzt, und wenn dann erst eine Privatperson, ein Arzt, dafür klagen muss, das ist schon, da gehen wir schon die Alarmzeichen an.
Genau.
Ist denn er dabei, momentan auch vielleicht diese geschwärzten Zeilen noch herauszubekommen? Also,
ja, gut. Das läuft.
Okay.
Und da ist jetzt im April ein Gerichtstermin in Berlin. Die Presseleute, die an diesem Fall interessiert wären und den Prozess begleiten möchten, ich werde natürlich da sein, sollen sich bei Christian Haffner melden, und er gibt ihnen dann alle Daten zu diesem Gerichtsprozess raus.
Sehr gut. Kommen wir zurück. Also wie gesagt, sehr unterstützend zu werden, ist schon sehr wichtig, dass dann so Leuchttürme des demokratischen Verständnisses dann auch dafür so einstehen und auch erstmal aus der privaten Schatulle das Ganze finanzieren. Umso schöner natürlich, dass dann die Allgemeinheit auch sagt, wir spenden da gerne was. Das finde ich sehr lobenswert. Jetzt zu Christian Drosten zurückzukommen. Welche Rolle hat er denn insgesamt gespielt? Die war ja nicht ganz so rühmlich und hat sich jetzt in der Zwischenzeit auch aus der Öffentlichkeit ein bisschen zurückgezogen. Was war seine Intention? Kommt das irgendwie aus den Papieren heraus?
Die Rolle von Christian Drosten ist eigentlich ein bisschen zu großes Thema hier für diese Sendung. Ich möchte ein Erlebnis oder ein Datum mal vergegenwärtigen. Es gab am 1. Februar 2020 eine Telefonkonferenz mit Anthony Fauci und den Top-Virologen der Welt. Und da war Christian Drosten dabei. Das war praktisch das erste Meeting zum Coronavirus. Und da waren 5 Kollegen von Christian Drosten dabei, Top-Virologen, Christian G. Anderson, Robert Gary, noch ein paar andere, Eddie Holmes und so weiter. Und es wurden Papiere rausgeklagt, interne Slack-Nachrichten von denen, in denen die sich halt...
Auf Slack?
Slack-Nachrichten von denen wurden von einer US-Organisation, die heißt US Right to Know, ganz frisch rausgeklagt, weiß in Deutschland noch kaum jemand. Und in diesen Slack-Nachrichten intern unterhalten die sich, ehrlich, und gehen zu 60-70% von einem Lab-Leak aus. Mhm. Und nach dieser Telefonkonferenz mit Fauci switchen die alle. Ja, Fauci hat mit seinem Forschungsbudget herumgewedelt, also es ihm klar gemacht, dass das sozusagen nicht die gewollte Hypothese ist. In dieser Telefonkonferenz hat noch Christian G. Anderson einen Vortrag gehalten, warum er ein Lab-Leak nicht ausschließen kann und das Ding für ihn engineered aussieht.
Ja. Und was ja in der Zwischenzeit auch bestätigt wurde.
Ja,
eine Sache noch, da möchte ich einen Hinweis machen. Ich habe ein sehr interessantes Interview gemacht mit Professor Dr. Roland Wiesendanger. Das findet ihr hier oben unbedingt sehenswert. Er hat schon vor 3 Jahren genau das gesagt. Er hat war auch mit Drosten vor Gericht unter anderem, ne? Hat in den meisten Punkten auch gewonnen. Aber er hat schon vor 3 Jahren gesagt, das Ding kommt aus einem Labor. Interessanterweise, zufälligerweise aus Wuhan sogar, wo es so ein Labor gibt, ne? Und das wurde jetzt auch bestätigt. Damals wurde er stark diskreditiert vom Spiegel und Co. und so weiter und war dann auch mit Drosten vor Gericht und hat, glaube ich, fast in allen Punkten gewonnen, außer in einem. Aber schaut es euch mal gerne an. Und ja, aber Entschuldigung.
Der ist ein ganz toller Typ und war wirklich einer der ersten Stunde, der das kapiert hat.
Und Physiker, nicht mal Epidemiologe oder so, als Physiker, ja, also muss man sich mal überlegen, auch da wird eine Privatperson, die ohne Not eigentlich rausgeht und sagt, Leute, hör zu, hier läuft was falsch im Staat Dänemark und siehe da, was ist passiert, er wurde vom Hof gejagt, er wurde diskreditiert und stigmatisiert. Mhm. Leider. Mhm. Wie immer, wenn man die Wahrheit spricht, ne, braucht man ein schnelles Pferd.
Mhm. Ja, und zur Rolle von Drosten ist zu sagen, dass in diesem Slack, das finde ich das Spannendste, was ich jemals über Drosten gelesen habe, dass seine Kollegen, also wirklich, die auf gleicher Ebene sind wie er, gleiche Zitation, gleiche Reputation, sich über Drosten unterhalten und sagen, Drosten thinks I'm a total crackpot right now, wegen der Lab-Leak-Hypothese. Und dann steht da noch, ja, Drosten und Ron Fouchier, das ist der Typ mit den Frettchenstudien aus den Niederlanden, wo praktisch die Kollegen sich am meisten Sorgen gemacht hatten wegen Gain-of-Function-Forschung schon 2012, weil das wirklich hochriskante Forschung war. Ja. Ron Fouchier, Drosten und Marion Koppmanns sind so ein Team. Und es hieß dann seitens der anderen Virologen über Drosten, Drosten sei zu conflicted, steht dort wortwörtlich, um einen Lab-Leak überhaupt ins Auge zu fassen. Mhm. Weil er ganz tief in der Gain-of-Function-Forschung natürlich drin hängt und weil die ihr Baby schützen.
Ja.
Drosten hat allerdings in einem Punkt nicht gelogen, er hat wirklich die Wahrheit erzählt. Es gibt ja viele Leute, die jetzt bei diesem Lab-Leak immer noch glauben, das ist aus China und das hat die PLA gebaut und dann ist da diese schlimme Zheng Lixi, diese chinesische Bad Woman.
Ja.
Also die wurde ja praktisch im Westen so richtig zu so einer bösen Figur aufgebaut. Mhm. Und Drosten hat ganz klar gesagt, dass Wuhan Institute of Virology kann das Ding nicht gebaut haben. Es kann nur in den USA gebaut worden sein und hier hat er nicht gelogen. Und er hat hinzu, das war in einem Interview, in einem Schweizer Interview, ich glaube mit der NZZ, da hat er das mal gesagt. Und er hat dann auch noch gesagt, das kann in den USA gebaut worden sein. Und es gab ja damals diesen DARPA Diffuse Antrag. 2021 ist der erst rausgekommen. 2018 gab es bei der DARPA ein Projekt, einen Antrag dafür, Fledermausimpfungen auszubringen in chinesischen Höhlen, um damit die Tierwelt für uns sicherer zu machen. Und dieses Diffuse-Projekt, da gab es dann ein Gewinnerteam und ein Loser-Team. Das Ding ist, Drosten hat schon, also er hat dann gesagt, ja, das hätte ich, er hat dann wortwörtlich gesagt, hätte ich schon früher von diesem DARPA Diffuse Paper gewusst, was da 2008, oder diesen Antrag gewusst, 2018, dann hätte ich mir das ein bisschen überlegt, ob ich diesen Brief unterschreiben soll im Februar 2021, diesen Lancet Letter von Peter Daszak, wo er gleich die Hypothese eines Lab-Leak-Ursprungs als unplausibel oder praktisch, die haben es ausgeschlossen. Und Drosten sagte dann später, hätte ich über DARPA Diffuse gewusst, über diesen Antrag, hätte ich es mir nochmal überlegt, ob ich da meine Unterschrift drunter setze. Ich denke, Drosten weiß, wer das Ding gebaut hat. Mhm. Und weil er weiß, wer das nur gebaut haben kann. Ja. Und er weiß auch, dass diese Projekte weitergegangen sind. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, das eine Projekt DARPA Diffuse ist ja abgelehnt worden. Das ging halt dann unter anderen Projekten weiter, unter anderem unter Fauci. Mhm. Das heißt, irgendwie halten die alle zusammen. Es scheint jetzt so ein bisschen schon das Wissen zu sein, das Ding wurde in den USA gebaut und nach China verschifft, um es dort an der größten lebenden Fledermauskolonie auf der ganzen Welt zu testen in dem Labor. Aber ist eine amerikanische Kreation. Aber
spricht vieles
alle wissen das, aber es spricht keiner darüber. Und es gibt, man spricht dann auch so von weißen Lügen. Also du sagst nicht die Unwahrheit, aber du sagst nur, was du musst.
Ja.
Und nichts darüber hinaus.
Was ist denn jetzt deine Meinung? War das ein Unfall mit Corona oder war es vielleicht doch koordiniert? Weil die Reaktion, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, war ja schon sehr beachtlich, dass die ganze Welt auf einmal an einem Strang zieht. Dass auf einmal, ich meine, wir kriegen nichts gebacken bezüglich Steuergesetze, bezüglich Drogen und so weiter. Aber da hat es auf einmal geklappt. Da haben alle gesagt, okay, Lockdowns, Maskenpflicht und raus mit der Spritze.
Das ist eine ganz schwierige Frage, mich jetzt nach dem Ursprung zu fragen, aber es die plausibelste Hypothese, also da werden mich einige für köpfen, weil sie immer noch glauben, da muss was ganz, ganz Großes, also Böses dahinterstehen. Die Planungen dieses ganzen Pandemic Preparedness Komplexes gehen schon seit 20 Jahren. Und
auch Event 21 und so weiter gibt es ja auch noch. Ne?
Agenda 21?
Das Event.
Event 201. Ja, aber das ist genau, das ist sozusagen die Posterveranstaltung, die da kurz vorher gelaufen ist. Aber dieser ganze Komplex, das kann man praktisch zurückführen auf kurz nach 9/11 mit Anthrax. Diese Zeit, das war im Prinzip der Kalte Krieg war zu Ende, es gab keinen äußeren Feind mehr. Dann hat man Bioterrorismus, dann gab es ja diesen islamistischen Terrorismus, den man dann 20 Jahre verfolgt hat, um dabei den und im War on Terror eine neue Sicherheitsarchitektur weltweit aufzubauen. Und während das noch lief als Projekt, aber sich dann irgendwann totgelaufen hatte, baute sich dieser Pandemic Preparedness Komplex auf und zuerst als Sektor, der sich um feindliche Biowaffenangriffe kümmern sollte. Und das Interessante ist, bis 2020 hat man diese Gain-of-Function-Forschung auch noch damit begründet, es könnte ja einen Intentional oder Accidental Release geben aus einem Labor. Mhm. Und seit 2020 ist diese Ursachenbestimmung tabu. Du darfst jetzt nur noch sagen, wegen Zoonosen machen wir Gain-of-Function-Forschung. Mhm. Vorher war das noch auf PowerPoint-Folien von Anthony Fauci drauf. Mhm. Natürlich kann es einen Intentional oder Accidental Release geben. Das heißt, der große Elefant im Raum bei diesem ganzen Pandemic Preparedness-Komplex, und damit werden wir die nächsten Jahre noch sehr stark konfrontiert werden. Dieser Sektor sammelt praktisch gerade in großem Stil Steuergelder ein, fröhliche Grant-Vermehrung. Die ganzen Forschungsgelder haben sich fröhlich multipliziert seit Corona. Dieser Sektor hat noch mehr Geld für sich an Land ziehen können, obwohl er eigentlich defunded hätte gehört. Ja. Und der große Elefant im Raum ist im Prinzip, dass sie alle Daten sammeln. Die Chinesen sammeln Daten, die Amerikaner sammeln Daten, die füllen ihre Biowaffenarsenale auf. Also es geht praktisch um diesen Biowaffenkrieg der Zukunft, weil Biowaffen sind halt genial. Es bricht irgendwo was aus, du kannst das nicht zuordnen, niemand war's, du kannst es immer auf die Natur schieben. Woher weiß ich das? Es wird massiv momentan in diese Richtung predicted programmed, also predictive programming, spreche ich immer davon, wird zum Beispiel in allen gesellschaftlichen Bereichen, den Ärzten wird erzählt, Pandemic Preparedness, stand heute jetzt wieder auf dem Ärzteblatt, liegt bei uns zu Hause rum. Und dann war ich letztens auf einer Gesundheit meets Klimakonferenz, Schirmherr Karl Lauterbach, also ich wurde ausgeladen, ich dürfte dort nicht vor Ort teilnehmen, aber man hat mich freundlicherweise auf die Videokonferenzen vertröstet, das habe ich dann auch in Anspruch genommen. Und da habe ich beobachten können, wie man das Klimanarrativ mit dem Pandemic Preparedness-Narrativ verbindet. Vermählt.
Ja. Das ist auch eine Prognose, die ich übrigens abgegeben habe. Da habe ich gesagt, nach Corona kommt Klima und genau so war es. Du brauchst immer eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben werden muss, um die Leute in Angst und Starre zu halten.
Aber jetzt kommt's. Die Klimakiddies werden mit dem Gedanken imprägniert, dass was auch immer an neuen Pandemien auf sie zukommt.
Klima,
Zoonosen,
genau,
und dann werden 30 Gründe aufgeführt, Wildtiermärkte. Oder das beste Narrativ ist ja, der Mensch wagt sich in Räume in der Natur vor, wo Menschen eigentlich nichts zu suchen haben. Wo sind wir dann? Agenda 21, der Mensch soll raus aus der Natur, in die Städte, Natur ist gefährlich böse. Dann hast du hier die Megacities, 15, Megacity, 5G drüber und so weiter, schön alles überwacht.
You own nothing and you will be happy, mein Gott. Glaub's doch einfach. Genau. Ist doch toll, wenn wir alle dann abhängig sind vom Staat, jeder hat ein bedingungsloses Grundeinkommen, eine EZB-Wallet, ne, wo digitales Geld reinkommt und wir bekommen Suppenküchen und bekommen unsere Soylent Green direkt gespritzt. Was ist daran so schlecht? Sorry, Ironie off natürlich, klar. Also, was ist denn für dich die Quintessenz der Corona-Experten, des Corona-Expertenrat-Protokolls? Also, was sollte der Zuschauer jetzt schon wissen oder was ist da das Ziel? Wird es eine zweite Corona-Krise geben oder eine andere Art, in Anführungsstrichen, Pandemie?
Ja, das ist jetzt mir zu glaskugelig, aber
ein bisschen, also eine Tendenz einfach.
Ja, ich kann ganz klar sagen, der Pandemic Preparedness Vektor wird aufgebaut und es wird darauf vorbereitet, also so sozialarchitektonisch, dass wir damit rechnen und dass wir alle auch nicht überrascht sind, wenn sowas wieder passiert, weil man hat uns ja jahrelang erzählt, wird mal wieder sowas kommen. Die Quintessenz aus dem Corona-Expertenrat ist, dass diese Art von als Regierung auf ein handverlesenes Bündel an Experten zurückzugreifen, die medienwirksam bereits alle haben heraushängen lassen, dass sie alle einer Meinung sind im Wesentlichen, also vielleicht wirklich mit Ausnahme von Streeck, der mal da oder dort was anderes gesagt hat, aber dass diese Art von Expertentum direkt in einen Elfenbeinturm führt, der mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Mhm. Denn das ist, was mich auch selber bei der Lektüre des Expertenratprotokolle, als ich da im Sommer 23 drüber geforscht habe, immer wieder so schockiert hat, wie meine Erinnerung an diesen Winter 2021-22 war und in welcher irgendwie Elfenbeinblase, also wie abgehoben die über die Vorkommnisse in Deutschland gesprochen haben. Wenn sie zum Beispiel sowas sagen wie, ja, die Appelle vor Weihnachten haben gewirkt. Und ich so, hä? Hallo? Appelle? Das waren die krassesten Grundrechtseinschränkungen seit Bestehen der BRD.
Ja.
Das sind keine Appelle, Leute. Das ist, diese Euphemismen. Aber man merkt ja, sie haben es sich selber, diese Stories erzählt. Sie haben das glauben wollen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht.
Das war eine Ersatzreligion fast schon.
Und ich glaube auch, dass diese Menschen in dem Moment wahrscheinlich über sich selber dachten, sie tun hier was ganz Gutes und Heroisches für das Land.
Genau, sie haben sich so.
Und diese Art von Expertentum ist dazu verdammt, Deutschland zu einem kompletten Geisterfahrer zu machen. Wenn man nicht Experten aus unterschiedlichen Bereichen und mit unterschiedlichen Meinungen, mit einem Meinungsspektrum an einen Tisch holt, dann geht es in eine ganz einseitige Richtung, die im Zweifel demokratiefeindlich ist. Und dass das passiert, hat der Expertenrat perfekt veranschaulicht. Ja? Weil die der Meinung waren, sie tun das Richtige, mehr Kontaktbeschränkungen, besser, 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 noch härtere Kontaktbeschränkungen. Oh, wir müssen noch mehr die Impfpflicht im Pflegesektor durchziehen. Also ja, dieser Impetus, wir schützen die Leute vor Infektionen.
Diese Hybris,
genau. Aber es artet aus in was absolut grundrechtsfeindliches.
War es ideologisch getrieben oder war vielleicht sogar irgendwie Geld und irgendwelche Lobbyinteressen relevant? Weil du hast vollkommen recht, es war jetzt nicht interdisziplinär. Also wie gesagt, die Epidemiologen haben eigentlich, die wahren Experten, die ja für notwendig gewesen sind, haben komplett gefehlt. Aber waren die Ideologie getrieben? Waren die wirklich davon überzeugt, ein moralisch höheres Ziel zu haben? Wir retten jetzt die Menschen, wir schützen die Älteren, wir müssen alle durchimpfen. Also was war da die Intention oder war es tatsächlich Geld? Weil diese Geisterfahrer sehen wir ja auch bei der Energiefrage. Ne? Also wir haben ja auch als einziges Land die funktionierenden und wahrscheinlich sichersten Atomkraftwerke abgeschaltet, die grundlastfähig waren, und stehen wir vor einem Scherbenhaufen eigentlich. Ich meine, wir können es ja sehen an unserer eigenen Stromrechnung, wie teuer alles geworden ist. Also was glaubst du, was war da die Intention? Ideologie oder Geld?
Das ist schwer, ich möchte mich da nicht festlegen. Es ist nachweislich, haben knapp die Hälfte der Mitarbeiter des Expertenrats über ihre Institute zum Beispiel Gates Money bekommen. Aber das ist
Bill
dann
Gates
auch
und Melinda.
Bill Gates, ja. Aber ich möchte den jetzt auch schon wieder nicht als den großen Strippenzieher hinter allem. Das ist überhaupt nicht. Ist ja ein Netzwerk von Ingenieur.
Aber Agora, denk an Agora zum Beispiel, diese fetternde Filzwirtschaft und Patrick Greichen. Also Horst Seehofer hat ja mal völlig richtig gesagt, diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Ja.
Und diejenigen, die entscheiden, werden nicht gewählt. Richtig. Und da steckt viel Wahrheit drin. Deswegen, Geld regiert die Welt.
Also was ich sagen kann, ist, was schon auffällig ist, dass einige Mitglieder des Expertenrates erstaunlich profitiert haben. Dann gibt es zum Beispiel den Jörg Dötsch, das ist der Leiter einer Kinderklinik in Köln. Sein Institut wurde einfach danach ziemlich großzügig vom Staat unterstützt.
Was
und, ne? Also so eine Geschichten. Oder die Frau Beetsch, die hat ja jetzt ihr eigenes Institut. Also die hat jetzt ein neues Institut an der Uni Erfurt von ihr gegründet. Institute of Planetary Health Behavior. Sagt ihr das was?
Nö.
Planetares Gesundheitsverhalten.
Ja, super.
Ja. Also das sind so neue Orchideenfächer, in denen ganz, ganz wundervolle Sachen besprochen werden und in denen sie diese Forschung, die sie ja jetzt schon der Bundesregierung geliefert hat, für die Zukunft weiter ausrollen darf. Und Planetary Health Behavior ist exakt diese Verknüpfung von militärischem und zivilen Sektor, der über diesen Pandemic Preparedness Komplex kommt. Ja, also das ist Klima plus Gesundheit gemerged. Dieser Sektor wird in Deutschland weiter ausgebaut. Wir haben ja hier auch das Pandemic Hub in Berlin, das WHO-Hub, was so neue Pandemien überwachen soll. Also Berlin wird da leider auch so ein bisschen zu einem Nukleus.
Und dann noch das WHO-Pandemie-Programm, also der Pandemievertrag. Das denke ich
richtig.
Nach einem super
also deine Frage nochmal zu beantworten.
Ja, gerne.
Ich glaube, dass es jetzt direkte finanzielle Zuwendungen wären ein bisschen auffällig geworden gewesen. Aber an den Karriereverläufen der einzelnen Mitglieder des Expertenrates und wie die befördert wurden, ja, und wie dann da doch dann irgendwie Drittmittel eingetrieben werden konnten, sieht man schon.
Genau. Follow the money heißt immer im Englischen, also folge dem Geld und Geld regiert die Welt. Was glaubst du, werden wir eine Aufarbeitung der Corona-Zeit erleben?
Unter den aktuellen Machtbedingungen auf gar keinen Fall.
D'accord.
Das ist auch nicht mein Ziel oder mein Anspruch mit so einem Film. Also ich sag natürlich, das ist auch so mein Schlussmotto von dem Film, wir brauchen eine Corona-Aufarbeitung in Deutschland, weil die nächste Pandemie in jedem Fall in Planung ist. Mhm. Und wenn wir aus der Vergangenen nicht lernen, also vor allem nicht lernen aus den Fehlern, die wir gemacht haben, nämlich massivsten Grundrechtsübertretungen, die nichts gebracht haben epidemiologisch, dann wird es beim nächsten Mal so und schlimmer laufen, weil viele Leute in der Bevölkerung sind halt schon konditioniert auf diesem, so muss das laufen. Also beim nächsten Mal hättest du einen Großteil der Bevölkerung, der schon sagt, ja, dann setzen wir unsere Masken wieder auf, Abstand wieder einhalten.
Massenpsychose, let's go.
Aber und deshalb brauchen wir das. Ich erwarte mir da momentan auf Bundesebene nichts. Auf Landesebene könnte das tatsächlich über die AfD kommen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum so ein bisschen gezittert wird vor AfD-Mehrheiten jetzt in den Landtagen, weil man sieht ja in Potsdamer Untersuchungsausschuss, da im Brandenburger Landtag, der wurde ja von der AfD installiert. Es beteiligen sich dort aber auch CDU-Abgeordnete an dem kritischen.
Feld.
Ja, CDU-Abgeordnete Saskia Ludwig beispielsweise ist dort sehr engagiert und damit holen sie das Thema in die gesellschaftliche Mitte. Und auch von den Freien Wählern ist dort eine Frau, eine Abgeordnete sehr engagiert.
Also macht die AfD gerade eigentlich als einzige oder neben Freie Wähler und CDU eine gute Arbeit, wenn es um Corona geht, würdest du das sagen?
Also ich finde, dass die Linkspartei während der Corona-Zeit, wenn es drauf ankam, immer noch richtig abgestimmt hat, obwohl ich überhaupt kein Fan der Linkspartei bin. Aber zu den großen Sachen. Klar komme ich aus dem linken Milieu, klar. Ja. Aber ich meine, ich möchte jetzt einfach noch das ergänzen, weil man immer sagt, ja, nur die AfD hat dagegen die Impfpflicht gestimmt. Ja. Na, so war es ja nicht.
Nee, klar, stimmt. Es gab ja mehr,
also, die dagegen gestimmt und haben. Und auch die Linke hat zum Beispiel bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes am 18. November, also ich möchte es nicht unter den Tisch kehren, das ist immer so heiß, einzige Oppositionspartei. Nein. Und hier bei der BSW wurde jetzt zum Beispiel auch Friedrich Pürner als Europakandidat aufgestellt. Das heißt, Wagenknecht hat sehr wohl auch aufgenommen, dass Corona-Aufarbeitung von ihren neuen engagierten Leuten in der Partei etwas ist, was eingefordert wird von ihr. Ich glaube, da ist sie ganz schlau und hat einfach darauf reagiert, von dem, was von der Basis da kommt.
Ja,
weil das war jetzt nicht einer ihrer Hauptpunkte.
Sie war ja schon immer kritisch gegenüber den Lockdowns.
Sicher, aber ist ja natürlich auch die Frage, inwieweit du das dann politisch verfolgen willst. Und deshalb bin ich da insofern zuversichtlich, dass in der Wagenknecht-Partei es auch Leute geben wird, die sich für eine Corona-Aufarbeitung einsetzen und man damit das Thema von der nur die AfD will Aufarbeitung so ein bisschen wegbekommt. Ja? Dann kann man einfach nicht sagen, ja, das ist ja ein AfD-Thema, hier Corona-Aufarbeitung zu wollen. Nein, dann ist es ein Oppositionsthema.
Man möchte ja natürlich aber auch rechts framen, dass man
natürlich
genau weiß, Corona, wer dagegen ist gleich natürlich rechts und so. Das war ja sowieso so.
Aber das wird nicht mehr funktionieren mit der Wagenknecht.
Genau. Ja.
Und also eben, auf Bundesebene, glaube ich, wird keine Aufarbeitung stattfinden, aber was ich mit diesem Film bezwecke, ist ja so ein bisschen, dass man die Rolle dieser Menschen neu bewertet und damit eine gesellschaftliche Debatte anstößt, sodass die, also mein Best-Case-Szenario wäre, wenn die vielleicht selber mal ins Nachdenken kommen. Ich weiß, das ist super schwer. Ja.
Aber es wäre doch auch eine Stärke, endlich mal zu sagen, okay, das war vielleicht eine Fehlentscheidung. Weil ich fand es auch erschreckend, wie schnell hier die Freiheitsrechte, die wir hart erkämpft haben, eigentlich ad acta gelegt worden sind. Wir alle komplett fein damit waren. Und vor allem jetzt auch Freunde aus dem linken Milieu, die ich habe, die auf einmal, die ja immer gegen Staat waren, die gegen Konzerne waren, die gegen Big Corporations waren, die gegen Politik waren, die irgendwie einseitig war, auf einmal gesagt haben, hey, alles cool, ich lasse mich spritzen, ich finde Pfizer geil und der Staat hat immer recht. War das nicht auch deine Erfahrung, dass die Linken, also gerade die aus dem linken Milieu, total konform gegangen sind mit diesen teilweise faschistoiden Maßnahmen, wie ich sie so empfunden habe?
Ja. Und das war für mich ja auch eine sehr schmerzhafte Erfahrung.
Ja, für mich auch. Also für mich
war das total krass. Weil ich mein damaliges linkes Lager zu großen Teilen verloren habe.
Ich auch.
Aber ich halte die inzwischen nicht mehr für links.
Mein bester Freund kommt aus dem linken Milieu hier in Berlin, Hausbesetzerszene und so weiter, Punkrock etc. Für Frieden auf die Straße gegangen und auf einmal ist er für Krieg in der Ukraine, ist für Waffenlieferungen, war für die Impfung, war für den Lockdown, war für eigentlich genau, also links war auf einmal rechts, so war mein Empfinden. Und deswegen habe ich mich dann eigentlich auch aus der Szene komplett irgendwie rausgenommen.
Aber es gibt die Linken halt weiterhin, die echten Linken. Ja, ich kann es dir mit Sicherheit
natürlich
vermitteln, weil ich ja sozusagen ein bisschen in der linken Szene drin hocke, die gegen die Corona-Maßnahmen ist.
Also waren
ich,
wenige. Waren
nein,
wenige.
Nein, jetzt lass mich das erzählen. Ich sitze da in mehreren Chatgruppen auf Telegram, okay, die haben mehrere tausend Mitglieder. Gut. Die sehen sich alle als links. Wir treffen uns einmal im Monat zum Stammtisch in Berlin. Da kommen 30 bis 40 Menschen jedes Mal. Hm. Die sind alle aus dem linken Lager.
Cool.
Und die haben sich alle heimatlos gefühlt in der Zeit. Und das ist, du musst es dir mal vergegenwärtigen, für die Linken ist das ungeheuer schwer gewesen. Viel schwerer als für die Rechten. Weil aus dem linken Lager hattest du die ganzen den ganzen Rechtfertigungsdruck. Und dieses, du bist ein Oma-Mörder und du bist hier, ne, also diese ganze, die PSYOP war ja für links designed.
Genau, PSYOP bist du ja auch eine Expertin, also
ja.
Das ist auch ganz
spannend. Und die Linke, du musst dich dann praktisch so entwirren, also auch sprachlich aus diesen verbalen Kaleidoskopen, wo du in diesen Sprachspielen gefangen bist, ja, mit dieser Solidarität,
Leugner
Gemeinschaftsschutz, all diese Begriffe wurden für die Linke designt.
Ja.
Die sollten für die Linke den Appeal haben. Wie schwer das ist, aus diesem komischen Spiegelkabinett auszubrechen. Mhm. Deshalb, ich mache sozusagen Linken keinen Vorwurf, die wurden ja von allen Seiten angegriffen. Mhm. Wenn sie den Mund aufgemacht haben gegen Corona, hieß es, jetzt bist du nicht mehr links, jetzt bist du rechts. Ja? Und die, also ich denke, dass man die Linke stärken muss. Deshalb ist, finde ich, sagen, Sarah Wagenknechts Partei, egal was draus wird, erstmal einen super guten Impuls, weil man jetzt nicht mehr sagen kann, ich bin ja Journalistin.
Okay. Nee. Ja, hätte sein können.
Aber ich finde es einen super guten Impuls, weil ich der Meinung bin, die Opposition in Deutschland hat auch wieder links zu sein. Wir brauchen wieder eine linke Opposition, eben nicht nur eine rechte. Das ist ganz schreckliches Social Engineering, was hier läuft.
Ja. Glaubst du, dass Sarah Wagenknecht, das Bündnis Sarah Wagenknecht, eine Gefahr ist für die etablierten Parteien oder für die Ampelregierung?
Ich möchte nicht über so Wähler stimmen, wer wie viel kriegt. Das ist immer, man verheddert sich dann immer. Nee, das kommt jetzt sehr darauf an, wie gut ihre Politik wird. Ja. Ich bin ja auch immer so ein bisschen kritisch, also ich halte von allem immer so meinen kritischen Abstand, auch von der Wagenknecht-Partei, wenn ich da irgendwas kritisch finde, zum Beispiel, dass sie sich Bündnis Sarah Wagenknecht nennt, das fand ich jetzt nicht so optimal. Diese,
ich glaube, es war eher marketingtechnisch, weil der Name ist halt schon bekannt, sie ist schon omnipräsent.
Und aber der bürgert sich dann auch ein und sie wollen es ja erst zur Bundestagswahl, also erst 2025 dann umbenennen. Und das Argument, dass man es auf der Wahlliste dann schwerer findet, wenn nicht der Name Wagenknecht da steht, dann denke ich, okay, also man darf jetzt seine Wähler auch nicht unterschätzen. Also wer seine Wähler für so blöd hält, dass sie einen Parteinamen nicht auf einer Liste finden, hat mich nicht überzeugt.
Sind das denn auch die positiven Aspekte dieser Corona-Zeit? Weil es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt immer gute Entwicklung, schlechte Entwicklung. War das vielleicht eine gute Entwicklung, dass wir jetzt auf einmal ein größeres Parteienspektrum sehen, dass die Menschen draußen aufwachen, dass diese Verhaftung, dass die breite Masse auch sagt, ich glaube nicht mehr, wenn jemand diskreditiert wird, wie bei Aiwanger, dass man dann sagt, ich bin auch mal kritisch gegenüber den Medien. Also was waren die positiven Aspekte der Corona-Zeit? Oder dass wir jetzt hier zusammensitzen zum Beispiel. Ja? Nee, ernsthaft, das haben sich ja Menschen zusammengefunden.
So. Ja.
Friedrich Pirner zum
das
Beispiel.
Das haben die auch unterschätzt. Ich sage es dir, diese gesellschaftlichen Vernetzungseffekte wurden unterschätzt. Ja. Weil ich meine, das Ganze war ja darauf ausgelegt, Social Distancing, bleibt alles schön
es
zu Hause.
Es ging um Spaltung. Ne? Es ging um ganz klare Spaltung. Genau. Man wollte die Menschen spalten, beziehungsweise gegeneinander aufhetzen, weil vorher hatten wir ja eher, da war die Gesellschaft nicht mehr miteinander, sondern wir haben nebeneinander gelebt, weil wir so eingetaktet waren in diese Überflussgesellschaft, arbeiten, immer mehr arbeiten im Hamsterrad und so weiter. Und dann durch Corona war es dann nicht mehr ein Nebeneinander, sondern sogar ein Gegeneinander. Ne? Ja. Hat immer nur Corona-Leugner und hier Impfgegner und was weiß ich alles, Schwurbler, Nazi etc. Also was ist da deine Erfahrung auch aus wissenschaftlicher Sicht?
Ja, wissenschaftlicher Sicht. Also ich bin ja seit Jahren jetzt nicht wissenschaftlich unterwegs, sondern journalistisch. Aber was ich beobachte, ist, dass schon eine gewisse, dass gewissermaßen amerikanische Verhältnisse hier social engineered werden. Ja. Wir hatten so eine gespaltene Gesellschaft in Deutschland nicht.
Noch nie.
Ja, jetzt haben wir sie langsam und wir bewegen uns so ein bisschen wie auf dieses Endstadium USA zu, wo dann praktisch Republikaner und Demokraten gar nicht mehr miteinander reden und du diese beiden Gruppen perfekt machttechnisch gegeneinander ausspielen kannst und oben gewinnt immer.
Brot und Spiele, das Geld gewinnt. Geld
richtig. Die Welt. Und es ist ja praktisch diese Rechts-Links-Spaltung, ist ja die archetypale Spaltung. also die Bruchlinie überhaupt. Man kann auch die Gesellschaft in Alte und Junge und Männer und Frauen und alle noch schön gegeneinander aufhetzen. Das wird dann noch besser, wenn sich wirklich alle mit allen streiten. Aber das ist sozusagen die ganz archetypale große Spaltung. Und in Deutschland funktioniert sie besonders gut. Das haben Sozialarchitekten auch verstanden, dass das hier besonders gut funktioniert mit der deutschen Geschichte.
Aber es ist auch der wichtigste Appell, den wir eigentlich aus der Corona-Zeit ziehen müssen, das wichtigste Resultat, nämlich, dass wir uns nicht spalten lassen. Dass wir uns
Nein.
Oh Gott. Warum?
Nee, das habe ich im anderen Interview schon erklärt. Also dieser Satz, nicht spalten lassen, das ist ein ganz gefährlicher Satz, weil damit gearbeitet wird von geheimdienstlicher Seite, dass du praktisch die ganze Opposition in eine braune Gülle verwandelst, indem jeder schon mal bei jedem saß. Du kannst überall Querverbindungen ziehen, dann schickst du deine Antifa-Leute drauf los, deine Antifa-Rechercheure, und die finden dann halt überall Querverbindungen. Also
sei ob.
Natürlich, die wollen doch am liebsten einen riesen Schirm drüber spannen. Das ist die braune Bubble und das sind die aufrechten Demokraten. Und dieses, wir dürfen uns nicht spalten lassen, ist ein Argument, das verfolgt mich jetzt seit 3 Jahren in allen Chatgruppen, überall. Okay. Und immer I'm sorry, jetzt muss ich das nochmal ein bisschen despektierlich sagen, diese weinerlichen Boomer, I'm sorry, ich kann es nicht anders sagen, die dann immer angucken, wir dürfen uns nicht spalten lassen. Ich sage, ihr werdet gerade vom Verfassungsschutz verarscht, weil in dem Moment, wo ihr euch von den wirklich rechten Leuten, die da draußen rumlaufen, nicht spalten lasst, seid ihr mit denen aber auch eine braune Soße und könnt perfekt in die Ecke geschwurbelt werden und merkt es nicht mal. Es wäre viel besser, wenn es mehr Leute gäbe im Widerstand, die auf eigenen Füßen stehen, die man mit niemandem framen kann, die vielleicht mal sporadisch eine Zusammenarbeit da oder dort haben, aber nicht immer diese Gruppen, nicht immer diese Thinktanks und irgendwie Organisationen und dann irgendwie Listen von Organisationen mit 1000 Logos drauf. Das ist alles ganz gefährliches Framing-Material. So arbeiten die. Also das heißt, mir rollen sich so ein bisschen zwischen die Fingernägel hoch, wenn ich den Satz "Lasst euch nicht spalten" höre, weil ich studiere ein bisschen so Militärtaktiken und das ist eine.
Was ist die nächste Psy-Op, die kommt? Oder woran wird gearbeitet? Welche läuft gerade noch aktuell?
Du glaubst immer, dass ich eine Zukunftsprognose zu allem
abgeben könnte. Es gibt Wahrscheinlichkeiten immer.
Nein, also ich sage dir, auf was ich mich konzentriere die nächsten Jahre. Also es wird ganz klar neue Versuche der globalen Machtaneignung geben. Das ist ja nicht von Hand zu weisen. Ja, Pandemievertrag ist ein Vektor, den sie halt bisher für clever hielten, weil sie dachten, Gesundheitsversorgung können wir den Leuten immer verkaufen. Wer kann schon was gegen Gesundheitsversorgung haben? Ja, aber es gibt ganz viele Vorstöße. Es gibt hier Our Common Agenda auf UN-Ebene, wo es um ein globales Steuersystem geht. Da hat zum Beispiel Tom Oliver Regenauer ganz, ganz toll drüber berichtet in seinem Text Undemokratische Übernahme. Also der Vektor, den ich sehe, ist, es geht letztendlich um Global Governance, ne? Dann das, womit du dich beschäftigst, Zentralbankwährungen, ne? Und den Überwachungsvektor, der darüber kommt. Und ich meine, es gibt ja viele Andeutungen, auf welchem Wege das passieren soll. Mal soll es eine Cyberpandemic sein, mal eine neue Pandemie und so weiter. Ne?
Online, ja, genau. Ja.
Es ist ja am Ende fast egal, weil ich meine, man könnte das mit allem machen, weil Corona hatte so eine geringe Sterblichkeit, die ist ja total im Hintergrundsterbegeschehen untergegangen. Auch wenn es aus dem Labor kam, das verstehen viele Leute nicht, es kam aus dem Labor, aber es hat sich nur schnell verbreitet. Es sollte gar nicht töten. Das heißt, man kann es ja sogar mit einem Virus machen, der praktisch sich nicht vom normalen Sterbegeschehen unterscheidet und trotzdem einen Ausnahmezustand herbeiführt, der die Gesellschaft umkrempelt. Ja. Und ich denke, wenn ich mir Agenda 2030 anschaue, die haben schon noch was vor. Also das sind noch einige
Dekadenziele. Sie haben aber auch Probleme, weil dieses Jahr auf dem WEF war das Motto ja, wieder Vertrauen herzustellen.
Ja, genau.
Weil sie gemerkt haben, das ist ein bisschen entglitten, das Ganze.
Natürlich.
Weil, ich meine, die große Mehrheit merkt langsam, dass sie nicht mehr alles glauben können, was so berichtet wird. Und das macht mich auch wieder hoffnungsvoll.
Ja.
Und was mich auch hoffnungsvoll macht, ist natürlich, dass Menschen wie du ihre Lebenszeit investieren, um Leute aufzuklären, und die brauchen wir natürlich mehr und mehr, und dass du natürlich auch für deine Arbeit als Spende Bitcoin akzeptierst. Aus dem Grund möchte ich auch mein neues Buch schenken, was jetzt sogar auf der Spiegel Bestsellerliste ist, Platz 2, was gigantisch ist. Dafür danke ich euch allen.
Danke
und
dir.
Ja, du, das schenke ich dir auf jeden Fall, damit du verstehst, warum du Bitcoin akzeptierst als Spende. Und wenn ihr das Buch noch nicht habt, gerne bestellen und auch gerne bei Amazon rezensieren. Mich würde es freuen. Also tausend Dank an dich, an jeden einzelnen Käufer und Leser, weil Platz 1 Amazon, Platz 2 Spiegel, gigantisch. Und dafür danke ich euch recht herzlich und dir natürlich für deine Arbeit. Und ich hoffe, ihr findet es ein bisschen Mehrwert, das Buch, und dass es dir Spaß macht,
das auch
zu lesen. Weil ich glaube tatsächlich, ein neues Geldsystem ist vonnöten und Bitcoin. Du akzeptierst ja Bitcoin als Spende und wenn ihr spenden wollt, gerne auch in Bitcoin.
Wurde aber darauf hingewiesen gerade, dass die Transaktionsgebühren so hoch seien bei Bitcoin.
Echt?
Und einige haben dann gesagt, ich solle bitte noch andere Kryptowährungen angeben, weil sie die...
Bleib bei Bitcoin.
Ja?
Die Transaktionsgebühren sind gar nicht hoch, dann dauert es einfach ein bisschen länger, bis es dann praktisch bei dir ankommt.
Aha.
Aber ansonsten kann man das ja selber einstellen. Mhm. Wenn es schnell gehen soll, zahlt man ein bisschen mehr. So viel ist es jetzt auch nicht. Und wenn es ein bisschen länger dauert, also dauert es halt vielleicht mal ein paar Stunden, dann ist aber das Geld trotzdem da.
Okay.
Aber tatsächlich, also wir sehen ja, die ganze Welt ist aus den Fugen geraten. Wir merken ja, dass das Geld vorne und hinten nicht mehr reicht, dass die Schuldenberge explodieren. Und Bitcoin ist tatsächlich eine Möglichkeit, auch zensurfrei Geld zu bekommen. Weil bei den Trucker-Protesten in Kanada, während des Lockdowns in Kanada durch Trudeau, war ja auch so, dass die Trucker dann Repressalien erlitten haben, indem die PayPal-Konten eingefroren worden sind oder die Konten gesperrt worden sind. Und Bitcoin war die einzige Möglichkeit, noch an Geld heranzukommen oder halt Spenden zu transportieren. Das war schon ganz wichtig. Ah ja, ich glaube, wir haben alles soweit gesagt. Haben wir irgendwas vergessen oder war das jetzt nicht ein finaler Rundumschlag?
War super.
Hat mir Spaß gemacht. Wie war es für die Kamera, Leute? Also ich hör's aus dem Off. Ja? Also für mich war es sehr kurzweilig. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich jetzt natürlich schon darüber freuen, wenn du es kräftig teilst mit Freunden und Bekannten und natürlich auch die Dokumentation von Aya, die ihr unten hier unter dem Video findet. Lasst ein Abo da, wenn du zum ersten Mal hier bist, ne? Und Daumen nach oben. Ich freue mich auf eure Kommentare und dir danke für deine Arbeit. Mach weiter so. Bleib tapfer, bleib mutig, bleib kritisch jedem gegenüber und die Zukunft bleibt spannend. Ich hoffe, das war nicht das letzte Gespräch, das wir beide miteinander geführt haben.
Dankeschön.
Gerne.
Ja, soweit die kritische Filmemacherin Aya Velasquez zu ihrer Doku Die Geheimakte Corona-Expertenrat. Ein Dokumentarfilm von Aya Velasquez. Auf YouTube kann man sich das Ganze kostenfrei anschauen, ist komplett für jeden zugänglich und den Link verlinken wir natürlich nochmal auf unserem Spotify-Kanal dann in den Shownotes. Vielleicht nochmal ein Tipp jetzt nach Megaradio, sich das anzuschauen. Ansonsten wünsche ich Ihnen wie gehabt einen guten Tag und bis morgen eine gute Zeit.